Es gibt sie noch, die guten Dinge. Auch auf die Ohren. Bewusst gemacht. Der Podcast rund um verantwortungsvollen Konsum und nachhaltige Lebensweise. Ein Produkt der Manufaktum GmbH.
Schön, dass Sie wieder reinhören. Mein Name ist Theresa Frigger und heute geht es um das Thema Selbstversorgergarten.
Also zunächst mal ist der Garten natürlich das beste Fitnessstudio, was man sich denken kann. Man ist an der frischen Luft, man hat Bewegung, das macht den Kopf frei. Also Unkrautjäten zum Beispiel läuft bei mir unter Therapie. Das finde ich, ist zwar eine sehr lästige Arbeit, aber irgendwie auch sehr schön. Jetzt gerade in der Corona-Zeit hat mir das sehr geholfen. Was ich auch super faszinierend finde, ist, wenn ich so ein kleines Samenkorn habe, von der Tomate zum Beispiel oder einer Gurke, und da kommt innerhalb von 3-4 Monaten wächst eine ganze Pflanze, die dann wieder für sich selbst so viele Früchte produziert. Das ist total faszinierend, abgesehen davon, dass es natürlich viel besser schmeckt, was man erntet, als alles andere, was man kaufen kann. Es schmeckt viel besser, es ist frischer, es hat mehr Aroma. Salat ist viel knackiger, also jeder Supermarktsalat kann einfach einpacken gegen den, den ich selber ernte. Was ich auch sehr schön finde daran, ist, dass ich ein ganz anderes Bewusstsein dafür habe, wann welches Gemüse Saison hat. Ich kaufe keine Tomaten mehr im Winter, weil ich weiß, das ist einfach nicht die Zeit für Tomaten und sie schmecken dann auch nicht. Ich warte immer, bis die Saison anfängt. Dann schmecken die Früchte am besten und dann ist es auch irgendwie sinnvoll, sie zu kaufen und zu essen.
Ja, die Begeisterung und Motivation, Obst und Gemüse im eigenen Garten anzubauen, wächst bei immer mehr Menschen, besonders in den letzten 2 Jahren. Und gerade haben Sie meine Kollegin Franziska Baumgärtner gehört, die bereits seit einigen Jahren einen eigenen Garten betreibt. Und auch unser heutiger Interviewgast ist passionierte Gärtnerin und Selbstversorgerin und teilt ihr Wissen als Bloggerin gerne mit Gleichgesinnten. Ich spreche heute mit Svetlana Osmas. Hallo Svetlana.
Hallo Theresa, wie schön, dass wir heute miteinander sprechen können.
Ja, das freut mich auch sehr. Svetlana, vielleicht magst du einmal zu Beginn ein paar Worte zu dir sagen, damit unsere Hörerinnen und Hörer wissen, wer du bist und was du so machst.
Also ich bin sehr einfach und ursprünglich aufgewachsen und habe die romantische und die harte Seite eines Selbstversorgerdaseins kennengelernt. Wenn das Leben bei Tag und Nacht draußen stattgefunden hat, umgeben von den Liebsten, der schmackhaftesten Ernte, aber eben auch die Seite, wenn im Winter man etwas erfinderischer werden musste, wenn die Ernte vielleicht vorher etwas knapper ausgefallen ist. Und dieser Selbstversorgergarten, der wandelte sich dann in einen kleinen Küchengarten, als wir dann Anfang der 90er Jahre als Spätaussiedlerfamilie nach Deutschland gezogen sind. Und heute leben mein Mann und ich gemeinsam mit unserer Tochter und unseren Tieren auf dem ehemaligen Mühlenhof seiner Familie. Und wir kümmern uns hier neben unseren ganz normalen Jobs um alles, was hier los ist, was es hier gibt. Angefangen von vielen, vielen hundert Metern Hecke, ein alter Bestand an Obstbäumen. Dann haben wir den großen Gemüsegarten, den Blumengarten. Dann geht es weiter in den Waldgarten. Von dort aus startet man dann auf die große Wiese. Da stehen auch viele, viele Apfelbäume und auch Birnenbäume und Quittenbäume. Und dann geht es noch ein Stückchen weiter zu unseren Ackerflächen. Die verpachten wir an Biolandlandwirte. Und wenn es dann wieder zurückgeht, dann gibt es noch die Ställe und die Tiere und jede Menge zu tun und jede Menge Ideen und Projekte.
Ja, Wahnsinn. Allerlei bei euch los vor Ort. Jetzt hast du ja gerade schon so ein bisschen von deiner Vergangenheit erzählt und wie du aufgewachsen bist. Du bist quasi ja groß geworden mit diesem Thema Selbstversorgergarten. War das also für dich selbstverständlich, dass wenn du so einen großen Garten hast, dass ihr dann auch Lebensmittel dort anbaut? Oder was war so dein persönlicher Antrieb, auch quasi in dieses Thema Selbstversorger einzusteigen?
Also für meinen Mann und mich, weil der eigene Gemüseanbau einfach schon immer zu unserem Leben dazugehört hat, war es für uns beide total klar, dass wir das gemeinsam auch machen. Um uns auch einfach keine Gedanken weiter um Verpackungsmaterial, um Lieferwege oder um die Qualität der Lebensmittel machen zu müssen. Und natürlich wäre es wesentlich zeitsparender und weniger körperlich anstrengend, einfach mal alles auf dem Wochenmarkt einzukaufen. Aber dann würde uns einfach so viel fehlen. Und durch den Fokus auf das Ursprüngliche, auf den gegenwärtigen Moment, schleicht sich so eine intensive, wohltuende Ruhe, Ausgeglichenheit und Zufriedenheit ein, die ich so sonst nicht kenne. Oder auch diese Glückseligkeit und diese Frohsinn, wenn ich dann durch diesen Garten gehe und einfach höre und sehe, was für ein Leben da tobt oder die Ernte, was ich vorher selbst gesät habe, das macht schon was mit einem.
Jetzt nochmal so ganz rein praktisch, wie groß ist euer Garten und wie viel Zeit musst du da eigentlich so investieren?
Also insgesamt sind das hier 2,5 Hektar. Der Gemüsegarten, der ist ungefähr 200 Quadratmeter groß. Und so eine genaue Zeit kann ich gar nicht sagen. Also es ist immer was zu tun. So ein Feierabend im klassischen Sinne machen wir nicht einfach, weil uns auch nicht danach ist. Also wenn Feierabend ist, dann machen wir gemeinsam zum Beispiel die Ernte ein, trinken ein Glas Wein dabei und plaudern und gestalten das dann so. Aber gerade im Gemüsegarten probiere ich einfach viel aus, um Zeit zu sparen. Zum Beispiel hat es sich sehr gut bewährt, deutlich dichter zu sehen und zu pflanzen, als allgemein empfohlen wird. Da kann man sich vorher vorstellen, wie groß die Pflanze ungefähr wird, wenn sie so zu 3/4 groß ist und pflanzt sie dann eben in dem Abstand. Und das spart an Bewässerung und auch an Unkrautjäten. Dann mache ich die Wege sehr schmal. Wenn da dann irgendwas auftaucht, was da nicht hingehört, dann hacke ich das bei sonnigem Wetter, lasse es einfach liegen. Das ist dann auch prima als Mulchmaterial. Oder jetzt im Herbst beim Heckenschnitt oder beim Obstbaumschnitt, dann kann man das einfach alles in die Hecke stopfen oder gleich eine Totholzhecke anlegen. Spart super viel Zeit und viel Geld und ist für Kleintiere großartig.
Ja, ausprobieren ist ein gutes Stichwort. Du bist ja keine gelernte Gärtnerin, aber du hast ja mittlerweile tatsächlich ein unglaublich großes Wissen. Ist das alles Learning by Doing? Woran orientierst du dich eigentlich?
Ja, ich glaube, Learning by Doing beschreibt es ziemlich gut. Also natürlich habe ich bestimmtes Wissen mir so über die Jahre angeeignet, damit es leichter fällt, wie zum Beispiel bei der Beetgestaltung, die Prinzipien der Fruchtfolge oder Mischkulturen. Und dann gehe ich los in unseren Garten und schaue, was passt wirklich zu uns und zu unserem Garten und orientiere mich an der Natur und an dem Garten und versuche da einfach zu beobachten, das Ganze zu nutzen und entsprechend zu fördern. Also gucke, wo bleibt denn Frost nicht so lange liegen, welche Hecke wirft welchen Schatten. Dort kann ich dann zum Beispiel auch im Hochsommer total gut Salat anbauen oder Spinat und so etwas alles.
Wenn du da mal so zurückdenkst, kannst du vielleicht mal so ein paar Beispiele mit uns teilen, wo du sagst, aha, das wäre ganz gut, wenn ich das direkt gewusst hätte. Das waren so Fehler, die ich gemacht habe, die wirklich schmerzhaft waren, weil es dann irgendwie lange gedauert hat, das wieder auszubessern.
Ich finde ja, Fehlschläge machen mir so einen Garten erst so richtig interessant. Also ich probiere gerne etwas aus, das ich im nächsten oder im übernächsten Jahr nicht nochmal neu sehen oder pflanzen muss. Zum Beispiel beim Rotkohl klappt das gut, wenn ich ihn jetzt im Herbst nur so rausschneide und dann entwickeln sich im nächsten Jahr die neuen Köpfe. Die sind viel kleiner, aber die kann ich dann ernten, also spare ich mir die neue Aussaat und Pflanzung. Und diese Idee habe ich auch bei den Kartoffeln gehabt, dass ich nach der Ernte einfach einen Teil im Boden gelassen habe und dachte, ach klasse, Gründünger drauf, das wird alles gut. Dann kamen aber so viele Kartoffelkäfer, die Ernte war hinüber, wir waren traurig, für die Hühner war es klasse, weil wir sie einfach aufs Beet gelassen haben. Ja.
Okay, jetzt gibst du dein Wissen ja auch tatsächlich weiter, du bist ja Gartenbloggerin, wie bist du dazu gekommen?
Also die Idee dabei war einfach, wenn wir zum Beispiel Freunde und Familie mit durch unseren Garten genommen haben und gezeigt haben, wie hier was wächst und wieso wir weshalb was anbauen oder etwas schaffen, dass wir all das auch noch anderen zur Verfügung stellen, also auch noch viele, viele andere mit in unseren Garten nehmen. Ganz egal, ob das jetzt über den Blog ist oder die Social Media Kanäle oder über die Workshops oder. Und dann einfach zu zeigen, was wirklich so ein Stück Land für Möglichkeiten mit sich bringt. Ganz egal, ob man einen ganz großen Garten hat oder ganz klein oder wirklich auch nur einen Kübel vor der Haustür stehen hat, um dieses Gefühl und die Idee und unsere ganze Motivation dahinter einfach weiterzutragen, weil es einfach unheimlich viel Spaß macht, sich auch auszutauschen.
Hast du vielleicht einen Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer, die jetzt auch vielleicht anfangen wollen, etwas in ihrem Garten anzupflanzen, mit welchen Saaten oder mit welchen Pflanzen man am besten beginnt?
Was sich total gut anbietet, sind Tomaten, die Sorte Primabella. Die eignet sich auch wirklich sehr gut, auch für draußen. Dann Zucchini gehen immer, Salat, Erdbeeren. Das klappt wirklich super gut. Aber ich finde, besonders wichtig ist, sich vorher zu überlegen, worauf man wirklich selber Lust hat, sich dann zu informieren, ob man die Zeit dafür hat und auch die Gegebenheiten gut passen.
Bei den Gegebenheiten, wenn jetzt zum Beispiel jemand in der Stadt lebt und tatsächlich gar nicht die Chance hat, einen eigenen Garten sein eigen zu nennen und zu bepflanzen, gibt es auch Ideen, wie man auf kleinem Raum etwas umsetzen kann?
Ja, es gibt ja auch so Gemeinschaftsgärten und auch so Projekte auch in der Stadt oder einfach einen Kübel anbauen, wenn man jetzt zum Beispiel auch gar keinen Balkon hat, dann vielleicht vor der Haustür, wenn da vielleicht nicht allzu viele Personen immer dran vorbeigehen. Oder zum Beispiel Microgreens finde ich auch sehr spannend. Die kann man auch super gut auf der Fensterbank anbauen.
Was ist so deine liebste Pflanze beziehungsweise dein liebstes Obst und Gemüse, was ihr bei euch im Garten habt?
Also immer Tomaten. Ich bin ein riesen Tomaten-Fan.
Und bringen die auch am meisten Ertrag?
Also zum Beispiel sowas wie Schnittsalat, das geht immer. Oder Zucchini, ach, da gibt es auch so viel von. Aber was bei uns richtig gut klappt, ist zum Beispiel die versetzte Aussaat, dass ich alle 2 bis 3 Wochen zum Beispiel Radieschen, Kohlrabi, Salat immer wieder aussehe und dann über das ganze Jahr verteilt davon dann einfach etwas ernten kann. oder dass ich den Garten einfach gleich plane in Vor-, Haupt- und Nachkultur. Und das bietet sich zum Beispiel auch an, wenn man auch wirklich nur einen Quadratmeter hat, da das ganze Jahr über etwas anzubauen und auch ernten zu können. Also zum Beispiel im Frühjahr Salat, Kohlrabi und Radieschen und auf dieser Fläche dann im Mai Tomaten anzubauen. Dann wird die Fläche mal kleiner für Radieschen und Salat und so weiter. Tomaten werden größer, die werden dann abgeerntet und dann wird darauf dann zum Beispiel Spinat gesät. Spinat Winterriesen bietet sich dafür total gut an. Und so schaffen wir es einfach das ganze Jahr über auf dieser gesamten Fläche, obwohl sie eben nur in Anführungsstrichen 200 Quadratmeter groß ist, einfach immer etwas da zu haben und aus den Vollen zu schöpfen von allem.
Das heißt aber, du planst schon ziemlich konkret, was quasi nacheinander passiert und was ihr dann auch quasi an Ertrag für euch bekommt.
Genau, also ich plane auf jeden Fall, was wir anbauen. Mit dem Ertrag ist das manchmal so eine Sache. Manchmal kommen dann ja auch, also wie in diesem Jahr, viele, viele, viele Schnäckchen. Meine Güte, also da hatten so viele mit zu kämpfen. Wir sind sie jetzt auch losgeworden, hat super geklappt. Aber mit dem, was wir dann auch nochmal dazu kaufen an Getreide und Nudeln und so weiter. Aber wir versuchen uns komplett immer das, was dann gerade Saison hat, uns davon dann zu ernähren. Und das, was wir dann ernten, so lange wie möglich nach hinten zu strecken.
Und reicht eure Ernte dann tatsächlich aus, damit ihr über das ganze Jahr kommt oder müsst ihr da tatsächlich dann noch Dinge zukaufen? Du hast es gerade schon mal so anklingen lassen.
Unterschiedlich. Also jetzt zum Beispiel Kartoffeln hat es sonst geklappt, nicht in diesem Jahr. Sonst hat es geklappt, dass wir bis zur nächsten Ernte davon uns ernähren konnten. Mit dem Obst klappt es noch nach wie vor. Und ja, alles andere machen wir dann ein oder verarbeiten es zu fertigen Gerichten, auf die ich es ein. Und dann können wir zum Teil auch bis ins nächste Jahr davon zehren. Und gerade jetzt, wenn ich zum Beispiel fertige Gerichte schon koche und sie dann einfriere, die essen wir dann meistens im Frühjahr, wenn kaum Zeit ist und sehr viel zu tun ist. Und im Winter, wenn wir dann viel Zeit haben, kochen wir viel. Und nehmen uns dann die Zeit dafür.
Wir sind ja jetzt im Oktober. Was stehen denn jetzt aktuell noch so für Tätigkeiten bei euch im Garten an?
Also erst nochmal die Ernte. Wir haben jetzt noch rote Beete, Rotkohl, Knollensellerie, Lauch. Tomaten stehen auch noch, Zucchini steht noch. Also das ernten wir ab. Dann kommen noch Gründünger drauf. Dann geht es jetzt auch so langsam los mit dem Heckenschnitt. Dann wird die Totholzhecke wieder gefüllt. Laub, ach, so vieles. Und das Tolle ist ja, dass es nicht alles auf einmal kommt, sondern sich wirklich so schön übers Jahr verteilt. Und wie jetzt zum Beispiel für den Obstbaumschnitt und der Apfelbäume haben wir dann hier bis Januar, Februar Zeit. Also klappt das immer gerade so.
Ja, sehr schön. Ja, Svetlana, vielen lieben Dank für die Einblicke. Dann hoffen wir, dass der Ertrag der roten Beete deutlich größer ist als der Kartoffeln und ihr da jetzt noch viel Freude habt beim Arbeiten in eurem Garten. Vielen Dank.
Ja, danke dir.
Ja, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Tipps rund um Ihren Garten suchen, dann schauen Sie doch gerne mal auf dem Blog von Svetlana vorbei oder auch bei uns im Manufaktum-Journal. Dort finden Sie kostenlos im Manufaktum-Gartenjahr zahlreiche Tipps zur Pflege Ihres Gartens. Und wenn Sie mögen, dann hören Sie auch gerne in 2 Wochen wieder rein. Dann schauen wir auf die Kleinsten, auf die Kinder und auf das Erlernen eines verantwortungsvollen Umgangs mit unseren Ressourcen. Bis dahin, leben Sie weiter bewusst.